Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute gibt es Teil 2 des Interviews mit Dirk Fricke. Dazu viel Spaß.
Ich höre immer wieder von den Unternehmern, ich bilde doch nicht Leute aus, ich bin ja nicht blöd, dann zahle ich das und dann sind die weg. Ich habe es auch umgekehrt schon erlebt, dass Mitarbeiter, da wollte die Firma, dass die GSS machen. Die hätten den Lehrgang bezahlt, die hätten die Freistellung jetzt alles bezahlt und trotzdem haben die Leute gesagt, nee, will ich nicht. Ja, und ich war letztes Jahr selber vom Lehrgang und hat der Dozent gesagt, also immer genau zu diesem Thema, wieso soll ich ausbilden, wenn dann die anderen, wenn die Leute dann weggehen, und dann hat der Dozent gesagt, was ist denn, wenn sie nicht ausbilden, sie bleiben da.
Ja, ja, ist so, genau. Dieses Risiko, wir sprechen da ganz einfach vom unternehmerischen Risiko. Mhm. Dieses Risiko besteht immer. Das kann ja auch sein, dass er durch die Prüfung fällt. Das kann ja auch sein, dass er ein Lotto gewinnt und dann weg ist. Also, ja. Aber nichts tun ist auch nicht gut. Also das heißt, wir bilden aus und versuchen auch, bisher eigentlich auch erfolgreich, die Mitarbeiter anzubinden und zu halten. Mhm. Natürlich kann eine Firma ESS oder überhaupt ein Sicherheitsdienstleister, der kann nicht verhindern, dass gute Leute zum Kunden oder in die Industrie abwandern. Ja. Wir müssen uns nur die Tarifverträge angucken. Mhm. Wir haben den Tarifvertrag Bewachungsgewerbe mit bestimmten Stundenlöhnen. Ja, ja. Dann gucken Sie sich mal den Tarifvertrag IG Metall an, IG Chemie an oder IG Medien an.
Ja.
So, da verdient die Leute auf einen Schlag 30-40% mehr. Mhm. So. Und ich bin auch gar keinem böse, wenn ich den jetzt ausgebildet habe. Der hat bei mir einen guten Job gemacht. Der kriegt ein Angebot von irgendeinem Konzern, wenn der dann wechselt. Entscheidend ist für mich, wie der Wechsel vonstatten geht.
Ja.
Wenn der sagt, ja, ich wechsle und kommt am nächsten Tag mit dem Krankenschein an und ist aber gar nicht krank und will sich da noch mal ein bisschen erholen, bevor er seine neue Aufgabe antritt, dann nehme ich ihm das übel. Das sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Wenn er aber bis zum letzten Tag einen ordentlichen Job macht und verabschiedet sich dann ordentlich mit Handschlag und allem, was so dazugehört, dann wünsche ich ihm alles Gute. Dann steht ihm aber auch die Tür offen, denn wir wissen doch alle, man begegnet sich mindestens zweimal
im Leben. Ganz genau.
Und auch das gab es, dass Mitarbeiter dann wieder zurückgekommen sind und die werden auch mit offenen Armen empfangen, wenn sie ordentlich uns verlassen haben.
Ganz genau.
Das gehört zum Anstand dazu und dann sieht man auch gleich, was für eine Erziehung hat denn dieser Mensch genossen.
Ja. Und ich meine, wenn ich den Leuten entsprechende Arbeitsbedingungen biete, warum sollen sie dann weggehen, wenn ich sie qualifiziert habe?
Natürlich.
Aber
und so viel in der Sicherheitswirtschaft gibt es ja auch nicht. Aber wie gesagt, und wenn uns Leute wegbrechen an der Stelle, dann ist das, mir fällt da gerade einer ein, der zu einem sehr großen Rüstungsbetrieb weggegangen ist. Das kann ich dir doch gar nicht übernehmen. Ich würde das ja genauso machen.
Ja,
ja. Klar, wenn ich von heute auf morgen 400-500 Euro mehr habe und aber arbeite 5 Stunden weniger in der Woche.
Nee, da muss ich mal so lachen, wenn ich hier in Nürnberg am Gewerkschaftshaus vorbeifahre, da steht groß da, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Arbeit.
Ja. Da muss die Gewerkschaft die Tarifstruktur mal umkrempeln.
Definitiv. Ja. Gut, wie sind jetzt so die Perspektiven? Sie sind jetzt ja, 78 ist ja für den einen oder anderen Zuhörer ein Wahnsinn, da ist er vielleicht noch gar nicht geboren gewesen dabei.
Ja, ja.
Wie sehen Sie so private Sicherheit in 10 Jahren?
Also ich sehe die private Sicherheit in 10 Jahren deutlich kompetenter, als sie heute ist. Da müssen aber auch die Verantwortlichen in den Verbänden noch einiges tun, auch auf der politischen Schiene etwas tun. Natürlich auch auf der Einkommensschiene muss da noch ein bisschen was sich besser entwickeln. Es wird Chancen geben, Sicherheitsaufgaben zu übernehmen. Wir haben ja das Gewaltmonopol des Staates, wir haben aber nicht das Sicherheitsmonopol des Staates. So, und der Staat ist auch froh, wenn er einen Partner hat, Sicherheitsunternehmen hat, die zuverlässig und qualifiziert Aufgaben übernehmen können oder unterstützen können.
Ja.
Wir sind ja auch als ESS, haben wir ja auch, sind wir Teilnehmer des Partnerprogramms mit der Polizei, die ja im Rahmen von Erkennungsmaßnahmen, also wenn heute ein ein Revierfahrer von mir etwas erkennt, irgendeine Straftat, nachts im Umfeld, da ist eine kleine Brandstiftung, hier werden vielleicht Auto, da meldet er das unverzüglich der Polizei. Die Polizei weiß, ah, das kommt von denen, da können wir uns auch verlassen und so weiter. Und dann werden da gleich Leute hingeschickt. Und so wird sich das in anderen Bereichen noch fortsetzen. Und dementsprechend brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter, damit der Ruf der Sicherheitswirtschaft sich verbessert. Wenn sich der Ruf verbessert, also nicht nur der Ruf, sondern auch tatsächlich Substanz da ist, dann denke ich mir, wird es für gute Leute auch gute Positionen geben und für Leute, die ja nur normalen Dienst tun wollen, auch gute Aufträge. Aber es hängt halt immer an den Menschen.
Ja, ja.
Wenn ich heute zuverlässige Mitarbeiter habe, dann kann ich in jeden Krieg ziehen, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn da aber Leute dabei sind, die mehr hier, da ist was, und die nur fordern, damit ist keinem geholfen und den Mitarbeiter am wenigsten.
Definitiv. Jetzt hat ja diese Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen ja gerade so einen Dämpfer bekommen durch dieses Urteil da in Frankfurt.
Ja,
klar. Ich habe das dann im Podcast so ein bisschen überspitzt, weil die Argumentation war ja die, also privater, Stichwort Gewaltmonopol, darf es nicht als Zeuge zur Verfügung stehen, wenn das Auto falsch parkt. Da habe ich dann überspitzt im Podcast gesagt, also wenn ich jetzt eine Schlägerei sehe und ich zeige den jetzt an, dann müsste es auch ein Beweisverwertungsverbot geben, weil ich als Privatperson ja auch nicht berechtigt befugt bin, den zu verfolgen. Also es ist ja völlig hanebüchend.
Es ist in der Tat ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses Urteil. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, weil auch die Kollegen machen ja einen guten Job. Und wenn die beliehen werden und da diese Aufgaben haben, die verwenden ja die gleiche Technik. Eins zu eins die gleiche Technik.
Ja, vor allem, wenn es jetzt um den Fahnenverkehr blitzen und so, da kann man noch drüber diskutieren, aber dass ich als Privatperson erkennen kann, der steht im Halteverbot, also ich denke, da brauchen wir nicht diskutieren.
Also es gibt ja sogar, ich habe neulich einen Bericht gesehen im Fernsehen, da ging es um Radfahrer, die sich darüber beschweren, dass Fahrzeuge auf Fahrradweg parken. Mhm. Und da gibt es ja mittlerweile schon Apps, da kannst du das fotografieren und es gibt auch Städte, da kann man sich dieses Anzeigeformular direkt runterladen und dann kann ich das am Telefon gleich ausfüllen und wegschicken.
Ja.
So.
Ja.
Zählt ja auch.
Ich sage also, ich verstehe die Logik gar nicht, vor allem, man will ja immer mehr, seit 2006 oder wem will man das mehr einführen und dann da so einen Nackenschlag.
Aber vielleicht hängt das auch tatsächlich damit zusammen, dass die Qualität der Leute nicht gestimmt hat. Wir kennen wir kennen zwar das Urteil, aber doch nicht so, wie sich das alles so im Detail abgespielt hat. Und das meinte ich ja damit, wir brauchen wirklich sowohl in der Geschäftsführung, in der Leitung von solchen Unternehmen, Top-Leute. Wir brauchen aber auch operative Kräfte, die richtig gut sind, die pfiffig sind und vor allen Dingen auch zuverlässig, redegewandt, die auch der deutschen Sprache mächtig sind. Wenn die einen Bericht schreiben, da muss ich wissen, was steht da drin, die müssen in Deutsch ausdrucksstark sein und so weiter. Also manche Berichte, wenn ich die lese, da kriege ich die Krise.
Ja. Aber auch von Deutschen teilweise.
Auch von Deutschen, natürlich. So, aber da müssen wir uns nicht wundern, wenn dann sowas hochkocht, dass dann alle sagen, naja, die Sicherheitsbranche, was für Nachtwächter.
Ja, so. Ganz genau.
Weil sie sich oftmals wie Nachtwächter auch aufführen. Und das muss weg. Wir müssen uns alle wie Security Manager fühlen und aufführen.
So. Wir haben uns im Vorgespräch über das Thema Drohnen auch unterhalten. Auch da so ein technischer Ausblick. Gibt es in 10 Jahren noch den klassischen Wachmann, der rumläuft, oder sitzt da nur noch einer der Zentrale und steuert 17 Drohnen außen?
So, das hängt jetzt wiederum, das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, die Politik muss was tun. Das Thema der Drohnen wäre schon viel weiter entwickelt, wenn nicht diese ganzen Hemmnisse da sind. Natürlich geht es um die Lufthoheit, es geht um Sicherheit der Flieger und so weiter. Völlig klar. Aber es müsste schon längst aus meiner Sicht von den Verbänden initiierte Arbeitsgruppen geben, um mit den Luftämtern, mit dem Staat zu dem Thema Drohnen zumindest mal einen Pilotversuch zu starten, damit man diese Technik mit einsetzen kann. Und da geht es ja auch gar nicht darum, Personal zu ersetzen, sondern Personal zu unterstützen. So. Und wenn man heute sich manche Kontrollwege anguckt, dann gehen die halt ganz geschmeidig auf schönen Wegen, weil man will ja keinem zumuten, dass der irgendwo ins Gebüsch krabbelt, um zu gucken, ob da sich einer versteckt. So, und das meine ich damit, dann kann ich mit so einer Drohne Ecken und Bereiche kontrollieren, wo ein Mensch mit normalem Schuhwerk und Ausrüstung eben nicht hinkommt, wo sich aber jemand verstecken kann.
Auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz hatten wir einen Vortrag, da war das Thema Drohnen zwar nur ein Randthema, aber da hat der Referent ein Beispiel erzählt. Da wurde getestet, Thema Drohne in Justizvollzugsanstalt rein und raus und was man so zu achten hat. Und das war so mit staatlicher Förderung und staatliche Stellen waren da mit dabei. Und dann haben wir festgestellt, dass die Drohne immer wieder ein Update wollte. Und dann haben sie, das ist aber komisch, und haben sie das untersuchen lassen. Und dann hat sie also herausgestellt, dieses Update hieß, dass immer alle Daten nach China geschickt werden. Ja, weil die Technik aus China kam und die dann eben alles da abgegriffen haben, was die Drohne so hier geliefert hat. Auch das ist natürlich ein Thema, wenn wir die Technik nicht selber haben hier im Land und dann auf andere angewiesen sind und dann sowas rauskommt, ist natürlich auch nicht so glücklich.
Das ist fatal, so etwas. Vor allen Dingen, wenn man dann, sagen wir mal, Kunden hat, die sensible Dinge, egal ob Wehrtechnik oder auch Forschungszentren und so weiter haben, wenn das dann gemeldet wird. Aber das ist eine Sache der Techniker, das sind ja Dinge, die man klären kann. Und das muss halt überprüft und geklärt werden.
Ja, aber offensichtlich war es ja vorher nicht einmal bekannt, ja, bis man dann überlegt hat, wir können das mal überprüfen.
Das Problem ist halt, dass manche sehr blauäugig mit der Technik umgehen. Ja. Oh, wie toll, was kann die?
Ja.
Es wird aber nicht geprüft, welches Risiko. Man sieht die Vorteile, war, ich habe was Neues und damit kann ich dies und das tun. Aber die Frage, welches Risiko birgt diese Technik? Wer hat da mal richtig reingeguckt? Die wird selten beantwortet.
Ja, Herr Fricke, wir können den noch 3 Stunden reden. Wir müssen irgendwann langsam ein bisschen zum Ende kommen. Vielleicht jetzt noch ein Tipp für so den, in Anführungszeichen, Klassensicherheitsmitarbeiter. Was soll er tun? Wie soll er sich qualifizieren? Welche Perspektive soll er sich geben?
Ach, das ist maximal individuell. Es kommt immer darauf an, welche Ziele hat die einzelne Person. Es gibt ja eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die sagen, wenn ich die Fachkraft habe, das reicht mir. Ich habe solche Mitarbeiter auch. Die sind top im operativen Bereich. Ja. Die freuen sich, wenn die mal an wechselnden Einsatzorten zum Zuge kommen. Denen ist es wichtig, weil sie Familie haben, dass sie pünktlich Feierabend haben und dass sie mit der Familie was anstellen können. Und mittlerweile ist ja der Verdienst auch nicht so schlecht, gerade für die Fachkräfte, wenn sie den Fachkraftlohn kriegen und dann ihre 180 bis 200 Stunden im Monat ableisten, die auch zu leisten sind, ohne dass er deswegen übermäßig ausgepowert sein wird, dann ist das auch in Ordnung. So, wenn ich aber sage, ich möchte weiterkommen, dann wird er an der Meisterausbildung nicht vorbeikommen, weil mittlerweile sind bei uns schon Schichtführer, die eine Schicht von 8 oder 12 Leute führen, als Meister qualifiziert, und das wird auch weiter so zunehmen. Ja. Ob dann noch mehr notwendig ist, das muss man zeigen. Auf alle Fälle Loyalität in Bezug auf seinen Arbeitgeber. Das muss er auch nach außen tragen. Er muss sich Führungskräfte wissen. Das fehlt den allermeisten, weil die halt mit Handy groß, die haben wenig Kommunikation gehabt, die haben sich wenig Gedanken gemacht, wie kann ich Menschen führen, wie ticken die Menschen. Also das ist aus meiner Sicht heute mit das A und O. Wenn ich eine Führungsfunktion wahrnehmen will, dann kommt es natürlich zum Großteil aufs Fachwissen an. Aber mindestens so viel, wenn nicht noch mehr, ist Führungskräfte. Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit kritischen Situationen um? Das Thema Dienstaufsicht. Also, klar habe ich vielleicht um 18 Uhr Feierabend oder um 17 Uhr Feierabend. Wenn ich aber eine Objektleiterfunktion habe, dann muss ich auch bereit sein, mal nachts meinen Arsch aus dem Bett zu heben, um in das Objekt zu gehen. Das hat zweierlei Effekte. Erstens spüren die Mitarbeiter, oh, mein Vorgesetzter interessiert sich für meine Arbeit auch nachts. Ich sehe, was tut sich denn da nachts? Und es ist natürlich noch ein Punkt dabei, die Gespräche der Mitarbeiter sind effektiv. Wenn es mal ein bisschen ruhiger nachts ist, dann kann ich mich mit den Mitarbeitern ganz anders unterhalten und erfahre auch viel mehr, was der Mitarbeiter bewegt, als tagsüber, wenn er gerade mal einen Besucher abfertigt, der nächste steht schon da, dann kommt ein Alarm rein, dann muss er eine Revierfahrt oder sonst irgendwas machen und kommt gar nicht dazu, mal irgendwie nachzudenken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade diese 3 Aspekte, also Interesse für die Arbeit, die Ruhe mit den Mitarbeitern zu sprechen und auch mal zu sehen, was sich da tut, äußerst positiv niederschlägt.
Und im Rahmen des Kundenvertrags ist es ja ein Muss, dass ich ab und zu mal ein Controlling mache.
Ja, die Frage ist halt, wie mache ich es? Ich kann da hinfahren, mal schnell unterschreiben und fahre wieder nach Hause. Sondern man sollte sich dann auch die Zeit nehmen, um mit den Mitarbeitern zu sprechen.
Ja, ja. Jetzt hätte ich fast noch einen Punkt vergessen, den ich auf alle Fälle noch mit Ihnen kurz ansprechen wollte. Sie haben ja für diesen großen Konzern, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch eine Personenschutzausbildung bzw. Auswahl angeleiert, weil Personenschutz ist auch so ein ganz großes Thema. Alle wollen Personenschützer werden und keiner weiß, wer sich da qualifizieren kann. Mhm. Auf was für Aspekte wurden denn da damals Wert gelegt?
Also wir haben Auswahlverfahren gemacht. Dieses Auswahlverfahren hat in der Regel 3 bis 4 Tage gedauert. Mhm. Und die Basis war ein psychologisches Gutachten. Wir haben einen Psychologen der Polizei gewinnen können für uns, der uns dort begleitet hat. Dann natürlich die sportlichen Ambitionen, dann Aufmerksamkeitsprüfungen und Allgemeinwissen. Und dann eben auch die Fähigkeit, wie kann ich mich und auch andere verteidigen. Also so Selbstbehauptung, Nahkampf, diese Themen. So. Wer das Auswahlverfahren überstanden hat, das waren in der Regel von 30 bis 40 Bewerbern, waren das 5, 6 Personen. Die konnten aus allen Berufen kommen. Das konnte ein Bankkaufmann sein, das konnte ein Metzger sein, das konnte einer von der Spezialeinheit sein. Es spielte für uns alles gar keine Rolle. Entscheidend war das Potenzial, was wir da gesehen haben. Denn nach dem Test kommt eine Ausbildung, die dauert ein Jahr. Das ist erstmal 1,5, 2 Monate Theorie, gepaart mit praktischen Übungen. Ja. Und dann geht es in die Praxis. Dann werden die erstmal ins Händchen genommen. Und nach einem Jahr, und es gibt immer wieder Zwischentests, und nach einem Jahr gibt es einen Abschlusstest. Und wenn er den besteht, dann ist er Angehöriger der Personenschutzgruppe.
Okay, also das, wie gesagt, für den einen oder anderen vielleicht interessant, dass es eben nicht nur so Hinterhof-Ausbildungen zu, in Anführungszeichen zum Personenschutz gibt, sondern eben auch dann hier in so einem Bereich dann wirklich da auf höchstem Niveau erarbeitet wird.
Es kommt halt darauf an, wo ich zum Einsatz kommen möchte.
Ja.
Also es gibt sicherlich Hinterhof-Ausbildungen, die, ich kenne sie nicht, ich will deswegen auch gar nicht schlecht darüber reden. Und wenn ich heute einen Prominenten beschützen will, dann ist das etwas anderes, als wenn ich einen Wirtschaftsführer schützen will. Ja. Und wenn Sie heute gucken, ich bin ja öfters auch in Anführungszeichen politisch unterwegs, und wenn ich dann sehe, wie die Kommandos von einem Innenminister, von einem Ministerpräsidenten, von einem sonstigen Politiker agieren, dann ist das natürlich was anderes, als wenn irgendein Schlagerstar begleitet wird oder wenn bei einer Boxveranstaltung Personenschutz mitläuft. Das ist was anderes. Aber jedes Klientel hat halt seine entsprechenden Anforderungen. Ne?
Wobei auch das ab und zu mal ein bisschen daneben sein kann. Ich hatte letztes Jahr den bayerischen Ministerpräsidenten auf einer Kirchweih, also eine sehr in Anführungszeichen ungezwungene Veranstaltung. Da war der da und hat also sehr leger und hat dann 2 Personenschützer dabei gehabt, die in bayerischer Tracht aufgetreten sind. Also kein anderer hatte Tracht, nur die 2 war dann etwas überzogen. Ja. Na gut. Ja, Herr Fricke, ganz herzlichen Dank für das Interview und vielleicht gibt es bei Gelegenheit eine Fortsetzung.
Gerne, vielen Dank.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.